Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber, Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Pflegedialog-Podcast. Hallo Holger.
Herr Christian, dann liebe Zuhörer.
Heute haben wir ein Thema mitgebracht, was man ja so im Thema Ethik verorten kann. Wir wollen uns heute mal anschauen, wie sollte ich mich denn verhalten, wenn ein Klient eine Maßnahme ablehnt?
Ja, ich erlebe immer wieder, lieber Christian, liebe Zuhörer, in Pflegeeinrichtungen, dass man Leute auffordert, ich sage fast so zwingt, etwas zu machen, zu erdulden, was die Leute nicht wollen. Und dann wird mit allen möglichen Mitteln versucht, trotzdem das durchzusetzen. Ich sage mal, nach dem Beispiel in der Maßnahmeplanung steht drin, der Klient muss heute duschen. Heute ist Freitag, also wird er unter die Dusche gepackt. Und jetzt will er nicht, es ist doch heute Freitag, Sie müssen, morgen haben wir keine Zeit dafür. Und das ging mir sehr gegen den Strich, um das mal höflich zu formulieren. Ja. Weil wir sind alles individuelle Menschen, lieber Christian, mit individuellen Bedürfnissen und Wünschen. Und wenn Sie Leute denn kognitive Einschränkungen haben, dann werden die so behandelt, als wenn sie selber nichts mehr entscheiden dürfen. Und das stört mich sehr. Und dann hatte ich gesagt, Mensch, lass uns doch mal da einen Podcast zu dem Thema machen. Wie verhalte ich mich, wenn Klienten oder Bewohner oder Patienten irgendetwas ablehnen?
Ja, naja, ich finde, wichtig ist ja, dass wir uns immer auch bewusst machen sollten, dass das ja, also es gibt ja ein Selbstbestimmungsrecht. Ja, und es hat ja, ist ja jeder noch ein eigener Mensch. Und wir hatten bei meinem Vorarbeitgeber hatten wir auch einen Podcast schon, und da hatte die damalige Bildungsreferentin mit dem Gerald Hüther einen Podcast zum Thema Würde gemacht. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Die Würde steht ja auch nicht umsonst im Artikel 1 des Grundgesetzes. Das sollten wir uns immer da auch nochmal bewusst machen.
Ja, im Pflegealltag habe ich das Problem, geht dieser Paragraph ein bisschen unter, weil dann sagt die Vorgesetzte, hast du das schon gemacht? Wenn du denn als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin sagst, nee, der will nicht, der muss aber. Das kriege ich tagtäglich mit, Christian, auch heute noch in 2025. Und dann versuche ich da immer auf die einzuwirken, dass ich sage, halt, stopp. Und kriege ich manchmal zur Antwort, der ist ja kognitiv stark eingeschränkt. Sag mal, trotzdem hat der einen, der hat keinen geschäftlichen Willen mehr. Und das will ich mal kurz erläutern anhand eines Beispiels. Wenn ich jetzt dement bin und ich habe einen Betreuer, habe ich keinen geschäftlichen Willen mehr. Die Gesundheitsfürsorge ist alles abgegeben an Betreuer. Aber ich habe einen natürlichen Willen. Und in der Sterbebegleitung zum Beispiel, da gibt es den Begriff Sterbefasten, dass die Leute von selber verzichten aufs Essen, um das nicht noch hinauszuzögern, den Eintritt des Todes. Das kommt oft unbewusst. Die Psychologen haben das Phänomen hinreichend beschrieben. Und jetzt kommt die Pflege an oder die Angehörigen sagen, der kann doch nicht verhungern, der muss was essen, geben Sie dem was. Und manche Ärzte lassen sich dann dazu hinreißen, gegen den Willen eine Magensonde zu legen. Und da habe ich mal erlebt, dass eine Patientin, also eine Bewohnerin in einem Altenheim, sich die Magensonde dauernd rausgezogen hat. Und die Tochter hat ja von der Pflege verlangt, sie müssen die neu legen, das ist eine ärztliche Anordnung. Und die hat gesagt, tut mir leid, das ist der natürliche Wille, sie will das nicht mehr. Darum zieht die sich, was sollen wir da machen? Und da gab es tagelang einen Streit und ich habe mich damit eingeschaltet, weil ich zu der Zeit in dieser Einrichtung einen Kurs gegeben habe, über mehrere Tage, auf mehrere Wochen verteilt. Und ich habe dann versucht, mal mit der Tochter zu reden, um ihr zu erklären, dass es auch einen natürlichen Willen gibt. Den geschäftlichen hat die Tochter gehabt, die war Betreuerin. Aber einen natürlichen Willen. Und da hat man einfach gemerkt, das war A, Unwissenheit der Tochter, dass der natürliche Wille anerkannt werden muss. Und die Verlustangst, die hing sie an ihrer Mutter, da eine Rolle gespielt hat. Da muss man sich mit dem Menschen auseinandersetzen und muss einfach sagen, wenn jemand etwas nicht will oder er will nicht gewaschen werden, dann muss ich diesen Wunsch respektieren. Ihr kennt das aus anderen Medienberichten über Messis. Solange vom Messi keine Gefahr für andere Menschen ausgeht, weil da die Ratten dann überall rumlaufen, kann der in seinem Haus so leben. Das ist sein Wille. Und da kann ich nicht sagen, du musst aufhören. Ich habe vor langen Jahren erlebt, dass ein Pflegedienst gesagt hat, ob ich nicht mal mit so einem Patienten kommen könnte. Da will kein Mitarbeiter mehr hingehen, weil man kommt kaum in die Wohnung rein, so schmal machen. Ich musste auch seitlich davor gehen. Und er will sich auch seinen diabetischen Fuß nicht immer versorgen lassen und man hat Angst, dass sein Gesundheitsschaden ist. Da kann man ihn nicht zu zwingen. Man kann versuchen, ihn davon überzeugen, dass es für ihn besser wäre mit Argumenten. Aber man muss die Entscheidung respektieren. Und wenn eine echte Gefahr ausgeht, kann man, in Niedersachsen ist der sozialpsychiatrische Dienst des Gesundheitsamtes für zuständig, dass die dann nochmal hingehen und gucken. Aber ansonsten kann ich doch ihn nicht zu zwingen. Oder jemand will kein Insulin mehr haben, obwohl er Diabetiker ist. Ich kann ihm nicht mit Gewalt die Spritze setzen. Und das müssen wir einfach wieder lernen. Und wie gehe ich also, das war ja die Grundfrage, mit solchen Problemen um, indem ich erstmal versuche, eine Beratung mit dem Menschen selber, angepasst auf sein Verständnisniveau. Bei Demenzkranken muss das natürlich mit einfacheren Worten, mit Gesten erfolgen, wie bei jemandem, der kognitiv voll da ist. Aber ich darf nie, ich sage mit Gewalt, mit Zwang irgendetwas aus. Das ist uns verboten. Ja?
Holger, deswegen würde ich das Wort respektvoll gern noch ergänzen wollen. Das kam mir jetzt, dass wir sagen, okay, wie gern ich den respektvoll damit umgehen.
Respektvoll heißt, dass ich einfach erstmal die Entscheidung akzeptiere und sage, okay, du möchtest dein Insulin jetzt nicht haben. Darf ich dir mal erklären, was aber daraus entstehen könnte? Diabetisches Koma, Hyperämie, und dann hast du die und die Probleme. Möchtest du jetzt immer noch nicht? Dann ist das okay. Dann kann ich den Hausarzt noch informieren und sagen, pass auf, dein Patient möchte das nicht mehr. Vielleicht kann der Hausarzt eine Intervention machen oder ein Angehöriger. Aber ich respektiere die Entscheidung und sage nicht, Schwester Barbara, halt mal die Arme fest, dass ich das Insulin geben kann. Das gibt es auch heute noch teilweise auf Demenzbereichen, solche geschützten Bereichen, solche Vorgehensweisen. Da werde ich immer zum Tier, wenn ich das mitbekomme.
Ja, und Holger, da habe ich noch mal eine Frage zu, du hast bei dem Fallbeispiel gesagt oder eingangs gesagt, dass es sehr häufig ist, ja, nee, du musst das dann aber tun, also warum ist das noch nicht gemacht? Naja, da hat das abgelehnt, nee, du musst das tun, wenn das jetzt von der Führungskraft kommt. Warum ist denn das so? Also warum geht eine Führungskraft hin und nochmal zurückgespult, kurz zwei Gedanken im Kopf. Wir haben ja eine Podcast-Folge zu dem Thema Berufsordnung in NRW gemacht. Diesen Aspekt will ich gerne so mal aufgreifen. Da steht ja drin, dass ich sozusagen, wenn ich mit Ärzten und so weiter spreche, da in dem Berufsrecht neue Rechte bekommen habe. So, wenn ich das jetzt mal übertrage, bin ich ja sozusagen die gerade zuständige Pflegefachkraft und jetzt sagt mir meine Vorgesetzte, die muss das aber tun. Also, warum muss sie das denn tun?
Sie muss es gar nicht tun. Das ist das Problem. Sie denkt, sie muss es tun, weil sie dafür verantwortlich ist für ihren Bereich, wo sie die Leitung ist, ob Wohnbereich oder PDL. Aber es stimmt nicht. Sie kann, dann muss sie eben die Mitarbeiterin fragen oder den Mitarbeiter, hast du den Patienten oder den Bewohner informiert über die Konsequenzen seiner ablehnenden Haltung? Und muss das in einem Pflegebericht dokumentiert werden? Patient wurde aufgeklärt oder Bewohner und hat trotzdem auf die Maßnahme verzichtet, hat sie abgelehnt. Bei medizinischen Verordnungen, wenn abgelehnt werden, sollte immer der Arzt informiert werden, der Behandelnde, dass der Bescheid weiß. Und man sollte vielleicht auch, wenn Angehörige zu Besuch kommen, sagen, Mensch, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, was Ihr Vater, Ihre Mutter da, dass die das ablehnt, das kann Konsequenzen haben. Vielleicht können Sie dann nochmal ein Wort mitsprechen. Das dokumentiere ich. Und wenn dann der medizinische Dienst kommt, vor dem die alle Angst haben oder die Heimaufsicht, warum ist da nicht die Spritze gegeben? Warum ist da nicht das und das gemacht worden? Aber ich weiß auch, woher die Angst kommt bei den Leitungskräften.
Erzähl mal.
Ja, jetzt stell dir mal vor, du bist knapp besetzt. Jetzt gehst du raus und dann ist die Fragestellung an die Patienten anders, an die Bewohner. Da geht man und sagt, ja, wollen wir heute überhaupt duschen? Okay. Und dann wird eingetragen, er hat verweigert. Das kommt ja auch ein bisschen auf die Fragestellung drauf an. Wenn ich sage, Herr Müller, heute ist Freitag, ist Ihr Duschtag, dann würde er sagen, okay, aber wenn ich weiß, ich habe viel zu tun und ich freue mich, wenn einer absagt, dann frage ich natürlich anders. Ne? Also die Angst ist bei den Leitungskräften, weil die Mitarbeiter in den Pflegeeinrichtungen, ich nenne das mal raffiniert sind, wenn sie wissen, ich habe heute Stress, suchen sich immer ein paar Leute aus, wo sie wissen, je nachdem, wie ich frage, sagen die dann auch nein. Das ist auch meine Erfahrung. Ich habe ja früher oft Leitungsvertretungen gemacht. Bin ich hingegangen zu dem Bewohner oder Bewohnerin und habe gesagt, Mensch, heute ist Duschtag. Wie schaut's aus? Wonna? Dann haben die auf einmal La gesagt. Und bei der Mitarbeit vorher hätten sie abgelehnt. Da kommt natürlich drauf an, wie ich frage, oder?
Ja. Also bist du dafür, dass man grundsätzlich dann in Einrichtungen auch so einen Kommunikationsstil kultivieren sollte, der eben nicht nur respektvoll, sondern eben auch diesen Aspekt mit integriert, ne?
Ja, auf alle Fälle. Der Respekt muss da sein. Aber alles das, was geplant ist, was notwendig ist, muss ich versuchen auch zu machen. Und nicht weiter, oh, ich weiß gar nicht, wie ich es schaffen soll. Ach, zwei Duschen schaffe ich nicht, schaffe nur einen, gehe ich zum zweiten und sage, wollen Sie heute oder wollen Sie vielleicht morgen duschen? Da habe ich mehr Zeit. Ne? Das ist so denn die Vorgabe, dass der automatisch sagt, ja, dann machen wir morgen.
Ja, und okay. Naja, dann wäre ja zum Beispiel eine Kommunikationsart zu kultivieren, die Alternativfragen eher auslassen.
Also in dem Fall bei Leistungen, die geplant sind, die durchgeführt werden sollten, würde ich keine Alternativfragen stellen. Würde ich sagen, auch beim Insulin. Insulin wurden heute zum Beispiel linke Seite, rechte Seite, Bein, Oberarm, gibt es ja 1000 Möglichkeiten. Wenn er jetzt ja gar nicht, das ist dann was anderes. Dann ist das die echte freie Willensentscheidung des Betroffenen. So, wenn ich aber sage, da heute duschen oder morgen, habe ich mehr Zeit, dann führe ich den Weg ja dahin, dass er sagt morgen, weil der will ja in Ruhe geduscht werden, nicht zack, 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 ne? Das ist also, manche Mitarbeiter sind ja ganz schön raffiniert, wenn ich das sagen darf.
Ja, und ich habe noch eine Frage zu dem, du hast ja vorhin ein Stückchen weit den Kompromiss sozusagen schon angedeutet, den es eben zwischen der Autonomie des Bewohners, des Klienten und der, ich sage jetzt mal, pflegerischen oder administrativen Verantwortung, die ich als Pflegefachkraft oder Führungskraft habe. Wie finde ich denn entweder A für mich oder auch als Organisation, wie kann ich da für mich vielleicht einen Modell finden, dass ich zu einem Kompromiss dann auch immer kommen kann, ja, dass das mich nicht belastet, auch an der Stelle.
Ja, belasten tut es mich nur dann, wenn ich Druck habe. Ich muss das machen, weil das steht im Maßnahmenplan. Das ist eine ärztliche Anordnung, die muss ich durchführen. Dieser Gedanke muss weg sein, weil wir pflegen Menschen und die können, aber sie müssen nicht. Und das ist im Kopf, sage ich, mein Schalter, den ich umlegen muss. Ich kriege zwar mein Geld von dem Arbeitgeber, und ich habe die Aufsichtsbehörden, medizinische Dienst, Krankenkasse, Heimaufsicht und so weiter als Aufsichtsbehörde. Aber meinem Gewissen bin ich verantwortlich dem Menschen gegenüber. Wenn ich dich pflege, ja, Christian, und du lässt das eine Woche zu, dann kann ich nicht sagen, hier, du hast das zugelassen, jetzt musst du das heute auch zulassen. Wenn du heute diese Maßnahme nicht möchtest, dann kann ich dich über mögliche Folgen aufklären und fragen, bleibst du bei deiner Entscheidung? Und dann vertrete ich die auch meiner Leitungskraft gegenüber und sage, sorry, ich habe ihn aufgeklärt, er lehnt es heute generell ab. Ich habe das dokumentiert im Pflegebericht. Da muss ich auch meiner Vorgesetzten gegenüber sagen, es sind meine Grenzen erreicht. Wenn, dann gebe ich selber hin, er das mit dem Christian, ob er es bei dir vielleicht erduldet. Und bei Demenzerkrankten macht man das ja häufig so. Die Schwester Barbara, nehme ich sie jetzt mal, geht hin. Der Opa Christian, der dement ist, sehr stark, der lässt sich heute von ihr nicht begleiten zum Duschen. Dann kann ich vielleicht sagen, Mensch, lieber Holger, du hast so einen ganz guten Draht zum Christian, versuchst du es nochmal. Das ist eine alternative Lösungsmöglichkeit. Wenn ich jetzt hingehe und sage, und, Herr Karl, wie schaut es aus? Wollen wir? Und dann, wenn du da mitgehst, ist okay, wenn du sagst, nee, dann bleibt das den Tag so. Dann wird er an dem Tag nicht geduscht. Ende der Durchsage. Da muss ich einfach Selbstbewusstsein haben und eine Selbstreflexion. Warum hat er das abgelehnt? Vielleicht, weil ich das mit ihm machen will, diese Tätigkeit. Das ist ganz häufig der Grund, dass ein anderer das machen kann. Weil auch die Menschen, die wir pflegen, auch wenn sie dement sind, haben Gefühle. Und wenn ich mal das Gefühl negativ beeinflusst habe und will jetzt etwas machen, was vielleicht auch nicht so angenehm ist, nee, der tut mir dann wieder weh oder ähnliches, haben die denn im Hinterkopf. Und wenn jetzt jemand anders kommt, auf einmal lassen sie es zu. Und das sind so Alternativen. Aber ich brauche generell ein Selbstbewusstsein und Selbstreflexion, dass ich sage, bin ich die Ursache dafür, dass abgelehnt wird, dann schicke ich nochmal eine Kollegin oder einen Kollegen rein. Wenn es da auch so ist, dann muss es genauso akzeptiert werden. Das wird im Alltag vergessen.
Und was würdest du denn jetzt, du machst ja auch viele Trainings in dem Bereich, in den Einrichtungen, was würdest du denn jetzt einer Führungskraft, die jetzt vielleicht in eine Einrichtung kommt, neu, wechselt den Job, kommt in eine Einrichtung, wo sie das häufiger bemerkt. Also sie selber hat das, er oder sie hat das selber so noch nicht in den vorherigen, bei den vorherigen Arbeitgebern gehabt, aber stellt jetzt fest, oh Moment, hier habe ich nicht nur einen Angestellten, der das sozusagen so handhabt mit muss, sondern mehrere. Bedeutet, dass es wohl sozusagen ein Stückchen weit betriebliche Anwendung ist, dass so gearbeitet wird, ja. Sei es aus Respekt vor der oder Angst vor den Prüfungen des medizinischen Dienstes oder der Heimaufsicht etc. Das spielt erstmal keine Rolle. Welches Vorgehen würdest du hier empfehlen? Wie sollte eine Führungskraft darauf reagieren?
Da würde ich eine Teambesprechung machen und würde Ihnen aufzeigen, die Ethik der Pflege an konkreten Beispielen, ohne Namen zu nennen, bei wem sie was beobachtet hat, sondern einfach sagen, passt mal auf, wir wollen hier ethisch arbeiten, wir wollen würdevoll die Menschen behandeln, mir sind da ein paar Sachen aufgefallen, denn ein, zwei Beispiele erzählen und dann sagen, wie sie das in Zukunft haben möchte. Und dann würde ich auch regelmäßig Mitarbeiter begleiten bei diesen Kandidaten, wo das abgelehnt worden ist, Maßnahmen. Und mal gucken, wie die das dementsprechend jetzt umsetzen und dann aber nicht mit einem Hammer, wo da ein Fehler passiert ist, sondern einfach ein sachliches Gespräch aufzeigen, wie kann man es sonst machen. Vielleicht auch mal vormachen selber bei dem Bewohner.
Und gibt es eigentlich vom medizinischen Dienst oder von Heimaufsichten oder von irgendwelchen Verbänden dazu schon irgendwie eine Veröffentlichung oder einen Fachbeitrag, wie sie damit eine Stellungnahme, wie sie mit solchen Themen, also gerade mit so einem Thema sozusagen umgehen, dass man quasi, wenn man in einer Prüfungssituation damit konfrontiert werden würde, dass man das sozusagen dagegen halten kann?
Ja, nicht direkt dagegen, nein, weil sie haben nur immer würdevoll, Respekt und Ethik, die Begriffe. Und dann kann ich ja erklären, das ist 3 Tage bei dem nicht gemacht worden, weil siehe Dokumentation. Das Problem ist, wir müssen es im Einzelfall immer dokumentieren, einen kurzen Satz zu schreiben. Ja. Und ganz wichtig ist, dass da immer reingeschrieben wird, trotz Aufklärung oder Beratung. Und das habe ich nur, ja, was hast du gemacht? Und man kann auch reinschreiben, auch Kollegin, Schwester, sowieso gleiche Ergebnis. Da sollte man wirklich dokumentieren, denn sehen die Aufsichtsbehörden, dass wir würdevoll, respektvoll mit umgehen, aber nicht einfach, wenn der Nein sagt, das so akzeptieren, sondern dass wir versuchen, Aufklärung zu machen oder Beratung, um vielleicht auch mal ein zweites Gesicht das probiert hat, dass die das sehen. Denn das ist für die überhaupt kein Problem. Du weißt, ich habe ja viel mit Heimaufsichten auch mal eine Zeit lang zu tun gehabt, in der Beratung von Kunden oder auch dann, wenn negative Berichte waren, wurde ich eingeschaltet und habe da als Vermittler gearbeitet. Und da habe ich immer wieder von denen gehört, ja, das ist ja in Ordnung, aber warum haben sie es nicht dokumentiert? Wir müssen einen Nachweis haben. Nur die Aussage, Auge in Auge, das haben wir gemacht. Wir sind ja auch, wir werden auch geprüft, gegebenenfalls. Also müssen wir nachweisen, wir haben da kontrolliert, wir haben dort was festgestellt und jetzt muss sich da was ändern. Und dann muss beim nächsten Mal das dokumentiert sein. Und ist das wieder nicht, wurde des Menschen das unantastbar. Das heißt aber nicht, dass ich jedes Mal sofort einfach, okay, tschüss, bis morgen, sondern dass ich dann einfach kurz gucke, ist das wichtig, was kann es für Folgen haben, wenn die Maßnahme, die Tätigkeit, das Vorgehen nicht erfolgt. Einige passt auf den Menschen eine Erklärung. Bei Demenzkranken muss ich das natürlich ein bisschen anders gestalten, wie bei jemandem, der so wie du kognitiv voll da ist.
Danke für das.
Nein, Christian, und dann dokumentiere ich das. Ich habe Herrn Karl beraten über die möglichen Folgen der Ablehnung dieser medizinischen Versorgung und dann ist gut. Und beim Dementen immer einen zweiten reinschicken, würde ich empfehlen, ne? Ob das Grundpflege ist, ob das Behandlungspflege ist, immer einen zweiten reinschicken, dass der sein Glück eine Viertelstunde später probiert und dann kann nichts passieren.
Ja, ich finde, das hat sich gerade so ein bisschen angehört, als würde das sich sagen, als würde die Erklärung den Artikel 1 ausschließen, aber ich glaube, genau das ist ja das Wichtige. Wir plädieren ja dafür, zu sagen, ich soll erstmal respektvoll und würdevoll die Entscheidung des Klienten oder Bewohners erstmal akzeptieren. Und da, das ist ja damit auch gemeint. Die Würde des Menschen ist unantastbar, bedeutet, wenn er eine Entscheidung trifft, habe ich die erstmal sozusagen zu respektieren. Da leitet sich dann natürlich das informative Eingehen ja, dann darauf sozusagen ab. Ich habe aber noch ein anderes ethisches Prinzip, was ich gern einführen würde oder dich auch fragen würde, ja, weil ich finde, dass dieses Prinzip sehr häufig ein Thema ist, und zwar Gerechtigkeit.
Ja, was ist gerecht?
Also vor allem in dem Kontext, wenn jemand was ablehnt oder wenn bei einem Bewohner mal zwei Leute, also weißt du, das Prinzip der Gerechtigkeit ist ja gerade bei dem Thema Würde und bei dem Thema Ablehnung von solchen Maßnahmen, finde ich ein sehr wichtiges.
Ja, nicht jeder Bewohner wird das gleich akzeptiert, sage ich mal so. Bei welchen Bewohnern wird ein Nein eher akzeptiert? Das kann ich relativ einfach antworten, bei den Bewohnern, die entweder schwierig sind für die Mitarbeiter oder schwierig für andere. Bei denen wird ein Nein schnell akzeptiert, bei anderen, die einem auch persönlich am Herzen liegen, das können wir ja nicht ableugnen, dass wir zu manchen der Menschen, die wir pflegen, auch eine stärkere Bindung aufbauen. Bei denen wird es nicht so leicht akzeptiert, dass ein Mensch, Frau Müller, wir kennen uns so lange und Sie wissen doch, Sie brauchen Ihre Tabletten, damit das und das in Ordnung bleibt, dass der Blutdruck nicht absackt oder. Ist mir zuliebe. Bin ich tatsächlich so ein Grenzen rüber, der auch gern mal aggressiv wird? Hier haben Sie Ihre Tabletten. Nein, will ich nicht. Okay, mit denen will man sich nicht auseinandersetzen. Und das meinst du wahrscheinlich mit Gerechtigkeit. Ich muss alle gleich behandeln.
Ja, nee, auch hat ja unterschiedliche Perspektiven, das Thema Gerechtigkeit. Hat ja zum einen die Gleichbehandlung. Ne? Dann das Thema Diskriminierung. Ja, ich darf nicht irgendwie diskriminieren mit meinen Entscheidungen an der Stelle. Ja, in dem Fall sozusagen die Gerechtigkeit. Aber man empfindet das ja auch sozusagen, wenn ich jetzt zum Beispiel dann noch die Führungskraft wieder einführe mit Thema Gerechtigkeit. Ja, bei dem einen wird da vielleicht mit Nachdruck drauf gedrängt, sozusagen eine Maßnahme unbedingt umzusetzen, weil vielleicht der medizinische Zustand akuter ist und beim anderen eben nicht. Also das hat ja auch was mit Transparenz zu tun, also auch von der Führungskraft aus. Und das kann ja schnell zu einem Ungerechtigkeitsgefühl bei der Pflegekraft führen, zu sagen, gestern war das okay, so dass ich das rein dokumentiert habe und heute muss es auf jeden Fall auch wieder passieren. Also Fairness, Gerechtigkeit, so das so war jetzt mein Gedanke.
Ja, gut, da hatte ich dich falsch verstanden, Christian. Nee, aber hast du vollkommen recht. Ne? Auch Mitarbeiter, der eine, wandelst du jetzt nochmal hin und bei dem anderen wird es toleriert. Das darf auch nicht sein. Ich muss immer gleich, deshalb Transparenz ist für mich das A und O für eine Führungskraft, ne? Immer gleiches Vorgehen für alle Mitarbeiter, genau wie für alle Bewohner. Ob das die Frau Müller oder Herr Schulze ist, wenn verweigert wird, es muss gleich vorgegangen werden. Mit der Beratung, Aufklärung, Dokumentation. Und wenn es was Wichtiges, Medizinisches ist, muss am selben Tag der Hausarzt informiert werden. Wenn Insulingabe bei regelmäßiger Insulingabe auf einmal abgelehnt wird, dann muss ich auch noch Maßnahmen ergreifen. Dann muss ich gucken, ob er sich zwischendurch den BZ kontrollieren lässt, damit ich weiß, wird es jetzt gefährlich, damit ich einfach die Überwachung intensiver machen kann. Ja, ne? Das sind natürlich Sachen, die auch noch eine Rolle spielen, wie wichtig ist die Maßnahme. Je wichtiger, je lebensnotwendiger sie ist, umso öfter muss ich dann zumindest andere Schritte noch unternehmen. Beim Insulin die Blutzuckermessung, die häufigen Zimmerkontrollen und so weiter.
Das Beispiel, was du gerade genannt hast, kommt das Thema Gerechtigkeit auch gleich wieder rein irgendwie. Finde ich super, weil letztendlich ist es so, wenn jetzt zum Beispiel einen Klienten habt, der häufiger eine bestimmte Maßnahme mal ablehnt. Und dann bedeutet das quasi, er lässt sich zum Beispiel den Blutzucker nicht messen. Ne? So. Und ich muss eine andere Ressource freischaufeln, der einfach häufiger mal guckt, okay, wie geht's dem jetzt? Im Vergleich zu anderen Bewohnern, die weniger sozusagen Ressourcen dann brauchen, weil sie den Blutzucker messen lassen. Das ist ein Gerechtigkeitsthema.
Ja, na gut, aber da hast du die Verpflichtung dazu, wenn du weißt, da ist ein Risiko, bist du als Mitarbeiter oder vorhin als Leitungskraft verpflichtet, dafür zu sorgen, dass du erkennst, wenn es jetzt lebensbedrohlich wird.
Es ist schon klar, das meine ich nicht. Ich meine, dass da kommt ein Gerechtigkeitsthema auf. Ich finde aber, man muss trotzdem, wir sind ja dabei, Autonomie und respektvoll. Ich muss es respektieren, dass der Bewohner an der Stelle sagt, nein, ich möchte das nicht. Da muss ich Ressourcen bereitstellen. Nee, völlig klar. Also ich bin komplett bei dir. Ich meine nur, weil du gesagt hast, okay, im Bereich macht denn Gerechtigkeit, also wie meinte ich das? Und das war halt ein super Beispiel zu zeigen, da kann man nachvollziehen, dass ein Gerechtigkeitsthema bei den Mitarbeitern aufgehört wird.
Ja, wenn nicht ist, jetzt muss ich von den 10 Minuten Pimp mal abknöpfen, weil ich mal zu dem Herrn Schulze muss, der dauernd verweigert. Gut, da bin ich direkt, Christian.
Ja.
Aber dann muss ich den Mitarbeitern aber generell mal die Ethik klar machen, wer mehr Bedarf hat, muss auch mehr bekommen, wenn es um die Sicherheit geht. Das ist ja auch Grundverpflichtung einer Pflegeeinrichtung, Sicherheit zu gewährleisten. Du kannst dein Insulin verlagern, aber dann muss ich dich öfter kontrollieren, weil wenn du ins Koma fällst, wenn es da keine gegenteilige Patientenverfügung gibt, muss ich den Notarzt rufen, dich ins Krankenhaus schaffen.
Nee, du hast absolut recht.
Wir warten für mich morgen, bis du da durch da liegst.
Ja, dann habe ich. Genau, Thema Fürsorge, Thema Schadensvermeidung und so weiter. Komplett, da bin ich bei dir. Ich meinte nur sozusagen, das kann ja dann als Einrichtung gar nicht verhindern, dass dann Ungerechtigkeitsgedanke sozusagen bei den Mitarbeitern aufkommt. Man muss sie halt wirklich transparent thematisieren, in Fallbesprechungen bearbeiten, zu sagen, ja. Ich kann euch da absolut verstehen, dass ihr das irgendwie ungerecht empfindet, ne, dass wir da immer zusätzlich Ressourcen freischaufeln müssen. Aber Leute, denkt bitte dran, jeder hat auch das Recht, das abzulehnen.
Ja, sag ich.
Wenn alle die ethischen Grundlagen der WHO in Praxisbeispielen lernen würden, dann wären solche Diskussionen viel, viel weniger oder solche Aussagen. Die arme Frau Müller muss jetzt ihre Zeit, die ich mir geben kann, halbieren, weil ich war bei dem Herrn Schulze dauernd kontrollieren muss, der den gleichen Pflegegrad hat. Ne? Also wenn man dadurch wirklich mal mit den ethischen Grundregeln der WHO mit Praxisbeispielen auseinandersetzt, das sind tolle Sätze, die da stehen, die Menschen aber dann nicht verstehen, weil sie nicht auf ihre Arbeit untergemünzt sind. Das sind allgemeine Aussagen, finde ich. Ich habe auch schon die WHO-Regeln geschult in einer Pflegeeinrichtung vor ein paar Jahren. Das war der Einrichtungsleitung ganz, ganz wichtig. Und sie hat gleich am Telefon, als sie die Schulung bestellt hat, gesagt, Herr Ohm, aber bitte nimm die Beispiele aus der Arbeitspraxis, wie es bei mir im alten Tag täglich ist.
Ja, wollen wir dazu mal eine Folge machen? Also nicht zu deinem Kunden, was er wollte, sondern zu den WHO-Regeln, Ethik.
Boah.
Ja, ist das die Charta? Ich habe es notiert. Dann lass uns dazu einfach mal demnächst jetzt eine Folge machen. Wenn ihr dazu Fragen habt zu der WHO-Charta, dann schreibt uns das gerne per Instagram oder TikTok und dann können wir das nämlich mit einbeziehen. Ja, Holger, was hast du noch irgendeinen Punkt zu dem Thema?
Nein, ich würde einfach abschließend gern noch einen Satz oder zwei zum Thema sagen. Wenn Menschen eine Leistung, auf die sie Anspruch haben oder die vom Arzt angeordnet ist, von uns nicht wünschen. Einfach mal überlegen, woran liegt das? Liegt das vielleicht an mir? Bin ich bei dem Bewohner oder Patienten momentan gerade nicht so gut gesehen? Oder welche Gründe stehen dahinter? Je nach kognitiven Verhältnissen erkläre ich ihm mit meiner Fachkompetenz, was könnte das für Konsequenzen haben? Und dann frage ich einfach nochmal, bleiben Sie bei Ihrer Entscheidung oder darf ich doch? Und dann die Entscheidung, die da kommt, die muss ich respektieren. Aus rechtlichen Gründen werde ich sie dokumentieren müssen. Und dann ist die Sache für mich erledigt.
Absolut. Du siehst es, alle, die den Podcast bei YouTube sehen, dass ich hier einen Daumen nach oben in die Kamera halte. Super, dann haben wir es, oder?
Ja, denke ich auch. Lieber Christian, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt die Geduld gehabt, bis zum Ende mitzuhören oder zu sehen.
Genau. Und also, vielen Dank für eure Zeit. Holger, danke für deine Zeit.
Für deine Idee.
Super, super wichtiges Thema. Ja, Ethik an der Stelle. Und wir schauen uns dann in einer weiteren Podcast-Folge mal die WHO-Regeln an, die Charta. Und ja, bis dahin, bleibt gesund und ciao.
Bis nächsten Freitag, 9 Uhr.
Ciao.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.